SWR 2 Zeitgenossen.
Irina Scherbakowa, Sie sind Friedensnobelpreisträgerin, Historikerin und Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial. In Russland ist Ihre Arbeit verboten. Sie leben in Deutschland im Exil und Sie machen trotzdem weiter, sind sogar extrem viel beschäftigt gerade. Nicht nur, muss man sagen, mit dem Horror der russischen Geschichte, sondern auch, ja, leider mit dem Horror der Gegenwart. Woher nehmen Sie die Kraft, jeden Tag aufzustehen?
Ja, erstens würde ich ja sagen, also wenn man sagt Friedensnobelpreisträgerin, es stimmt in dem Sinne, dass ich ein Teil einer
eines großen, nicht nur allein.
Nicht allein, sondern das war ein Teil eines großen Netzwerkes in Russland und dann auch außerhalb Russlands und seit 89 einen riesigen Berg von Arbeit, ja. Und riesige Archivbestände, ganz sehr viele Projekte und so weiter und so fort. Deshalb, ich bin sozusagen ein kleines Körnchen von diesem großen Berg.
Das ist ein bisschen Understatement.
und ich würde ja auch noch sagen, dass das, wenn mir etwas Kraft gibt, das ist das. Weil ich wirklich immer noch ein Teil von der großen Organisation bin. Und es ist komplizierter als das. Memorial ist liquidiert worden als Netzwerk.
Ja.
Aber erstens gibt es Menschen, die in Russland weiterarbeiten. Und es sind auch einige Memorial-Organisationen, die auch dort versuchen weiterzuarbeiten. Natürlich unter sehr, sehr schweren Verhältnissen und Druck natürlich und so. Aber Memorial war die Bewegung zur Aufarbeitung der Vergangenheit, der politischen Repressalien in Vergangenheit. Und das war eine Grassroots-Bewegung.
Ja.
Deshalb, also man versucht es mit mehreren Mitteln dem entgegenzuwirken, liquidieren als ausländische Agenten, diffamieren, bestrafen und vieles mehr, aber in dem Sinne, dass es eine Grassroots-Geschichte war, also arbeiten wir, also versuchen weiter zu arbeiten, sowohl noch in Russland als natürlich hauptsächlich außerhalb Russlands, was natürlich gar nicht so einfach ist.
Das heißt, wir können zusammenfassen, Sie leben im Exil, aber Sie leben nicht isoliert.
Nein, wir leben nicht nur nicht isoliert. Es war natürlich eine Zeit, ja, jetzt sind uns schon über anderthalb Jahre, als der Krieg begann. Und viele Mitarbeiter aus Memorial mussten Russland verlassen.
Ja.
Und das war natürlich eine ganz schwierige Zeit. Wir sind verteilt fast in ganz Europa, Paris, Vilnius, Berlin, Bremen, Weimar, also in ganz verschiedene Richtungen. Aber wir haben uns trotzdem jetzt wieder vereinigt. Es gibt wieder ein Netzwerk und das heißt nicht Memorial International, wie es früher hieß, sondern Memorial International Association, MAM. 16 Organisationen haben das gegründet, die meisten natürlich, die sich im Ausland befinden, aber einige, die noch in Russland sind. Und wir versuchen, unsere Arbeit fortzuführen. Und die besteht aus zwei Schienen. Immer war das so. Das war die Aufarbeitung der Vergangenheit, der politischen Repressaliengeschichte, totalitären Vergangenheit, ja, zum einen, und zum anderen menschenrechtliche Arbeit, die natürlich auch heute sehr, sehr an ihrer Aktualität noch, also in einem unglaublichen Ausmaß, also zugenommen hat.
Wir werden über Ihre Arbeit natürlich auch noch sprechen lassen. Lassen Sie uns trotzdem noch mal kurz auf Ihre aktuelle Situation blicken. Sie haben es gerade beschrieben, Sie leben im Ausland. Leben Sie auch in Sicherheit, wenn man weiß, wie viele Menschen, die dem Kreml, dem aktuellen Regime kritisch gegenüberstehen, auch im Ausland vergiftet werden, zufällig aus dem Fenster fallen? Haben Sie Angst?
Nein, ich habe keine Angst und ich fühle mich hier sicher. Und überhaupt, wenn man so eine Angst hat und darauf zielt auch eigentlich das Regime und den Menschen Angst einzujagen und vor allem im Lande selbst natürlich. Nein, ich fühle mich hier sicher. Was schwierig ist, ist das natürlich auch mit einigen Sachen konfrontiert zu werden, auch hier und überall in Europa, die eigentlich Putin nur zugutekommen. Das ist vieles und das ist vor allem die Unterstützung der putinischen Politik auf die oder jene Weise. Und Sie wissen das, das gibt es auch in Deutschland und nicht wenig.
Ein Satz in Ihrer Familie, den Sie schon als Kind gehört haben, hat Sie, wenn ich es richtig weiß, sehr geprägt. Sie haben ihn vielleicht als Kind nicht so verstanden, wie Sie ihn heute verstehen, aber ich glaube, Ihre Großmutter war es, die früh davon sprach, vom Glück überlebt zu haben.
Ja, meine Großmutter hat das immer wieder betont, aber sie hat das sie wusste, was das heißt, wirklich überleben, weil viele von ihren Freunden und Freundinnen erstens im Gulag umgekommen sind, auch davor noch erschossen, also in dem großen Teller. Einige sind zurückgekehrt nach Jahren Gulags und sie wusste, was es wirklich heißt, überleben. Und deshalb sprach sie von einer unglaublichen Glücksschanze, wirklich davon zu kommen, ohne verhaftet zu werden, ohne in Gulag zu landen, deportiert zu werden. Und sie wusste also, was für ein Glück es war für ihre Generation und für die ganze Familie.
Reihen Sie sich da ein bisschen in die Familientradition ein, um es mal so zu sagen. Empfinden Sie dieses Glück heute auch?
Wir haben immer gesagt, auch mit meiner Schwester immer, die ein paar Jahre jünger ist als ich, dass wir wirklich ein Glück haben. Das ist die erste Generation, die so lange ohne wirklich großen Krieg lebt. Aber das ist jetzt vorbei.
Das ist vorbei.
Das ist jetzt vorbei. Und wissen Sie, ich bin ja ein Nachkriegskind. Mein Vater war ein Kriegsversehrter. Ich bin also 4 Jahre nach dem Kriegsende geboren. Und das war die ganze Zeit die Rede von dem Krieg. Und jeder wusste, was es für ein Krieg war. Das war vor dem Krieg, das war im Krieg, das war nach dem Krieg. Also das war so eine Beschreibung, die man als Kind sofort begriffen hat, was gemeint wird. Aber momentan hat sich, und ich habe ein langes Leben hinter mir, und momentan heißt es wieder, es war vor dem Krieg und wir sind jetzt im Krieg. Und was es nach dem Krieg bedeuten wird, das wissen wir nicht. Und ich hoffe, also manchmal habe ich ein Gefühl, ob ich das vielleicht noch erleben werde, das zu sagen, also nach dem Krieg, weil es scheint, dass dieser Krieg erstens in die Länge sich zieht und zweitens also auch anderswo an den Orten, wo ich jetzt verankert bin, auch es unglaublich brennt und zu unglaublichen Tragödien gekommen ist.
Wenn Sie nochmal an diesen Tag im Februar 2022 zurückdenken, als die russischen Truppen tatsächlich auf Kiew marschiert sind. Was hat Sie da persönlich mehr entsetzt? Dass das Regime, dass der Kreml tatsächlich diesen Weg in die Katastrophe wählt oder dass Sie vielleicht das selbst nicht wahrhaben wollten, nicht so vorausgesehen haben?
Ich habe in diesem Jahr natürlich sehr viel darüber nachgedacht und ich habe viel darüber auch gesprochen. Ich wurde ja auch darüber gefragt. Aber ich muss ja sagen, es ist eine Mischung und es war eine Mischung, weil wir haben, sonst müsste man ja ganz blind sein. Nach 2014 schien uns, und Memorial hat sich zu dieser Krim-Annektierung geäußert, es war ein Statement, wo wir das als eine aggressive Annektierung völlig gesetzwidrig als Vorstoß gegen also die europäische Friedensordnung betrachtet haben. Und das war also von diesem Standpunkt ein, und darüber habe ich in Deutschland geschrieben, es gibt sogar ein Büchlein, ein Dialog zwischen mir und Karl Schlögel, wo wir darüber reden. Und das wurde ja gemacht, also ein paar Monate nach diesen Kämpfen in Donbass.
Auch einer der meistgefragten Osteuropa-Experten zurzeit,
und
Karl Schlögel.
Ja, und wir haben auch darüber gesprochen, wie gefährlich das alles ist. Und in meinen Augen war es schon damals, ich fand das eine absolute Katastrophe, dass es eine Pandora-Büchse geöffnet wird, also mit dieser Annektierung und auch mit diesen entfesselnden russischen Aggression in Donbass. Und seit der Zeit haben wir ständig in der Erwartung gelebt. Kommt es trotzdem zu irgendeiner Regelung oder es war uns klar, dass Putin nicht zurückweichen wird. Und in diesem Sinne, also wenn er nicht zurückweicht, was ist eigentlich der Ausweg? Und eine ganz wichtige Zäsur für mich war eine wörtliche Kriegserklärung gegen die Ukraine. Und das war mit einem Artikel Putins, das in Juli 21 veröffentlicht war, wo eine quasi historische Grundlage für diesen Krieg gegeben wurde. Und es wurde Ukraine eigentlich in diesem Artikel recht abgesprochen, einen unabhängigen Staat zu sein. Und das war für mich ich bin Historikerin, und das war für mich ein ganz furchtbares Signal, wohin die Reise geht. Und dann begann im Herbst 21, begannen die Truppen sich zu sammeln an der belarussischen Grenze, an den Orten, die an der Ukraine grenzen, in Belgorod-Gebiet. Ich kannte die Gegend sehr gut. Das war mein Weg jeden Sommer in die Ukraine. Das konnte man nicht so einfach würde ich mal sagen, einfach so stehen lassen, weil es wurde die ganze Zeit Kolonnen von Militärtransporten abgebildet. Es wurde ja bekannt, dass dort provisorische Spitale aufgebaut werden und so weiter und so fort. Und die Hoffnung war eine sehr, wie soll man sagen, manchmal eine fast kindische, wenn man zurückblickt. Also vor der Olympiade wird Putin keinen Krieg beginnen. Doch nicht in der Olympiade. Er wird den Chinesen dieses Feiern nicht verderben. Vielleicht war das nur eine Drohung vor der Olympiade. Vielleicht zieht er doch die Truppen zurück. Aber es kam nicht dazu und es wurde immer bedrohlicher. Aber als Mensch glaubt man immer, also das ist doch nicht möglich. Ja. Das ist doch nicht, das kann doch nicht wahr sein, dass man jetzt so einen Krieg gegen Ukraine beginnt. Und als in der Nacht die Nachricht von meiner, das war schon in den frühen Morgenstunden, die Nachricht von meiner Tochter, SMS von meiner Tochter kam. Sie war ja übrigens überzeugt, dass man in den nächsten Tagen den Krieg beginnt. Und sagte dann amerikanischen Quellen, muss man in diesem Falle, glauben Sie, Sie haben recht? Weil sie haben ja davor berichtet, gewarnt. Und es kam ein SMS und das war wie in einem fürchterlichen Traum. Also da, weil man hofft, man wird jetzt aufwachen und das war nur ein Traum. Und es ist, Mama, Sie bombardieren Kiew. Also diesen Satz für meine Generation zu hören, ist absolut unglaublich. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet.
Irina Scherbakowa, für Sie als Historikerin in diesem Moment, meine Frage zielte auch darauf ab, Sie haben so viele Jahre lang Zeitdokumente gesammelt über den kommunistischen, über den stalinistischen Terror, haben mit Überlebenden gesprochen. Natürlich auch, nicht nur um des Sammelns willen, sondern mit dem Ziel, die Menschen aufzuklären, damit so etwas nicht nochmal passiert. Denkt man in so einem Moment auch, es war alles umsonst? Was habe ich eigentlich gemacht die ganzen Jahre?
Ja. Natürlich denkt man in so einem Augenblick. Man denkt vielleicht nicht in dem Augenblick, aber wenn man sieht, dass wenig Menschen auf die Straße gehen, es waren doch in den ersten Stunden und Tagen Proteste, nicht nur in Moskau, zum Beispiel auch in St. Petersburg und so, die dann natürlich brutal auseinandergejagt worden sind und die Menschen sind verhaftet worden. Aber was für mich wirklich eine ganz starke Enttäuschung war, oder vielleicht ist das ein Wort, das zu mild ist, fast eine Tragödie, weil ich habe geglaubt, dass in Anbetracht so einer Katastrophe doch für die Menschen jetzt die Frage nicht mehr steht. Also ist es gefährlich, auf die Straße zu gehen? Ist es nicht gefährlich? Also das ist eine Katastrophe. Aber was ich erlebt habe in diesen 2 Wochen, also weil ich blieb noch danach 2 Wochen im Lande, dass viele Menschen ein Verständnis dafür haben, dass man diesen Krieg begonnen hat. Oder das einfach so hinnehmen und Putin weiß es schon besser. Und wir haben 8 Jahre und da hatte Propaganda natürlich eine ganz starke Wirkung, die all die Jahre das alles begleitet hat. Und
Ukraine, haben Sie die unterschätzt, die Stärke und die Kraft
dieser Propaganda? Ja, ich habe erstens die Stärke dieser Propaganda unterschätzt und ihre Wirkung auf die Menschen. Und zweitens, also diese Anpassung. Diese Angst, diese nicht einmischen, sich nicht einmischen wollen, diese, sie wissen es doch dort besser, wohin die Reise geht. Und Ukraine war schon immer irgendwie in all diesen Jahren unser Feind. Und dort sitzen Narzissten und Faschisten. Und das waren ja nicht die irgendwelche ungebildete Menschen, die irgendwo in den Kneipen sowas reden oder aggressive, sondern weil dieser ganz aggressive und militanter Teil, es waren ja eher wenige. Es wurde ja sogar jetzt in diesem Monaten oder schon Jahren dieses Krieges hat sich also dieser Flügel mehr ausgebildet, als es damals war. Nur war das, wie soll ich sagen, dieses Hinnehmen war für mich von den Menschen, die in meiner Gegend, als ich mit dem Hund spazieren ging, unsere Nachbarn, das sind Ingenieure, das sind Ärzte vor allem, es ist eine ganz große Klinik in unserer Nähe, es sind IT-Menschen und so, also das sind ja, irgendwie nicht die Marginal, also das sind die Menschen, die eigentlich das Leben in dieser Stadt, in diesem Land eigentlich ausmachen, ja. und die das jetzt nicht nur billigen, sondern irgendwie doch unterstützen, das war für mich eine unglaubliche Enttäuschung. Und natürlich habe ich ja dann gedacht, also wie das in den Köpfen den Menschen vor sich geht. Denn wenn man sie fragen würde, viele von ihnen, was denken sie über die Repressalien oder Massenrepressalien? Haben sie in der Familie solche Angehörige und so? Dann würden sie sogar sagen, wenigstens einigen von ihnen, ja, ja, natürlich, ja, und also ich bin ja eigentlich dagegen. Aber dass man diesen Zusammenhang zwischen dieser jetzigen Aggression und dieser putinischen Politik und dieser Verwandlung in die Diktatur und dieser nicht aufgearbeiteten Vergangenheit und so, das sehen sie nicht. Also das wird in ihren Köpfen auseinandergerissen. Also das war es, dass wir das nicht geschafft haben. Ja, und was heißt, wir haben es nicht geschafft? Unsere Kräfte waren natürlich klein und man brauchte ja also eine ganz massive und entwickelte Geschichtspolitik von mehreren Akteuren mitgetragen, die wir ja, was wir ja in Deutschland all die Jahre gesehen haben. Und wir sehen, wie das auch in Deutschland schwierig ist und auch immer schwieriger wird.
Wir kommen auf die deutsche Situation gleich zu sprechen. Was in dem mitschwingt, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben über die russische Bevölkerung, ist ja vielleicht auch so eine Art Glaube oder eine Sehnsucht nach dem einen großen, starken Mann, der den Laden zusammenhält, sage ich mal so flapsig, der sich schon um alles kümmern wird. Es gibt diese Vergleiche, ich weiß, Sie mögen die überhaupt nicht. Putin ist der neue Zar, manche sagen, Putin ist der neue Stalin. Ich würde es andersherum fragen, worin unterscheidet sich Putin von Peter dem Großen oder von Stalin?
Ja, Sie schütteln
schon den Kopf.
Ja, der würde sich gern, also der würde sich gern.
Er fände es nicht so schlimm, so verglichen zu werden.
Ja, vor allem Peter den Großen. Er war ja auch gegen den Westen. Er hat auch gegen den Westen gekämpft. Das ist natürlich so unglaubliche Verdrehung der Geschichte, was er nicht alles gemacht hat und sehr brutal, um Russland in die Europa zu holen. Ja, also das ist ja alles sowas von ahistorisch, dass man das gar nicht, glaube ich, beurteilt. Teilen sollte. Aber nein, das ist es. Jede Diktatur und jede Alleinherrschaft hat natürlich bestimmte gemeinsame Züge. Und beim Putin ist das, würde ich das anders beschreiben. Das ist eine schwierige Frage. Und natürlich wollte man in Russland damals, also vor 23 Jahren, nach den 90er Jahren, war dieser Wunsch, in dem man überhaupt keine Erfahrung mit der Demokratie hatte und was man alles unter der Demokratie verstand, war ein absolutes Chaos. Man glaubte jetzt an nichts mehr oder immer weniger an die Wahlen, immer weniger an Rechtsstaat. Und dann in dieser Situation alle Hoffnungen in diesen Krisen, also von den Menschen, die nie wirklich in einer Demokratie gelebt haben und sogar für diejenigen, die in der Demokratie leben, das sehen wir auch im Westen, ist das viel einfacher, auf komplizierte Gegenwart und auf komplizierte Fragen und Probleme der Gegenwart, und natürlich in Russland waren das ganz massive in den 90ern, Wirtschaftskrise und so, ist ganz einfache Antworten. Man braucht eine starke Hand und der wird das schon schaffen. Und der kleine Mann oder Frau oder wie auch immer, also Politik ist schmutzig. Wir sollen die Hände davon halten. Das war die Hauptparole, also von Putin, als er an die Macht kam. Also kümmert sich nicht um diese ganzen politischen Geschichten überhaupt. Das nützt ja gar nichts. Unsere Hoffnung ist der starke Staat. Und diesen starken Staat verkörpern starke Leute, also oder starke Männer. Und so wurde es immer mehr und mehr in diese Linie. Also es wurden demokratische Wurzeln der Demokratie, die dann entstanden sind, oder kleinere Bäumchen vielleicht, also ein bisschen Gras, das in den 90er Jahren doch gewachsen ist, wurde dann also vernichtet, immer mehr und mehr vernichtet. Und ich würde ja nicht sagen Alleinherrschaft, das ist auch etwas, das ist zu einfach und das ist etwas anderes. Es ist eine, zum Teil, also noch damals am Anfang, so eine hybride Regime entstanden, ohne feste Ideologie. Jetzt versuchen sie das zusammen zu basteln aus dem.
Sie haben mal gesagt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, einen ganz interessanten Satz. Putin braucht diese Form der Geschichtsmythen, weil er keine Zukunft bieten kann.
Ja, aus Ressentiments. Also wir hatten mal ein großes Land. Also alle hatten Angst vor uns gehabt. Wir hatten den Krieg gewonnen. Der Westen wollte es schon immer vernichten. Der Westen will unser Reichtum. Und diesen ganzen Blödsinn, also diese ganze Mischung, die natürlich in den Köpfen von den Menschen saß, noch aus den sowjetischen Zeiten, auch mit anderen Mythen jetzt kolportiert. Also weil wir hatten in sowjetischen Zeiten einen ziemlich festen ideologischen Rahmen. Also diese kommunistische Zukunft mehr oder weniger, ja, die hat man dann nicht. Und in dieser hybriden Geschichte ist ein Regime entstanden. Und Wesen von diesem Regime ist wirklich, dass die Macht sehr wenigen Menschen gehört. Dass dieser Regime nicht nur von oben nach unten und von unten nach oben korrupt ist, sondern das ist ein kriminelles Regime. Und dieser kriminelle Inhalt oder Sinn dieses Regimes ist schwer begreifbar, auch für den Westen. Man versucht immer, und das haben wir all diese Jahre versucht, den Menschen zu zeigen, es gibt ja keine Regeln. Es gibt keine Regel. Es gibt ja, wie würde ich sagen, in einer kriminellen Welt, also würde ich sagen, das Wort der Stärkeren. Und mehr noch, es ist zum Teil ein Gebilde nach dem Mafia-Prinzip, oder das ist ein Wort, das ein bisschen die ganze Situation verschönert und sie filmisch macht. In Wirklichkeit ist sie gar nicht so schön und nicht filmisch, indem man Menschen um sich hat, die in erster Linie Treue zeigen müssen oder treu sind, auf die kann man sich belassen. Es gelten in Wirklichkeit keine Gesetze, sondern nur Regeln. Und ich glaube, das war lange Zeit für westlichen Politikern unbegreifbar, was da entstanden sind. Sie konnten sich das nicht vorstellen, dass in Wirklichkeit es keine Regeln gibt.
Sie hören die SWR2 Zeitgenossen heute mit der Menschenrechtlerin und Historikerin Irina Scherbakowa. Sie haben auch einen Doktor in Germanistik. Frau Scherbakowa, wie kamen Sie zur deutschen Literatur und Sprache?
Also ich habe ja schon gesagt, dass ich in dieser Kriegsgeschichte aufgewachsen bin. Also Krieg war Haupterlebnis von meinem Vater und fast allen seinen Freunden. Sie waren ehemalige Frontsoldaten. Also sie hatten noch Privileg und Glück, sie konnten darüber schreiben oder Gedichte schreiben. Das waren die Literaten. Das hat ihr Trauma irgendwie vielleicht nicht milder gemacht, aber wenigstens, also sind sie nicht in diesem Trauma. Sie waren, viele von ihnen übrigens, haben sehr viel Alkohol getrunken, wie das ganze Land. Aber sie konnten trotzdem sich äußern und ich sah, wie wichtig das für die Menschen ist. Also, dass man die Worte spricht, die sie vielleicht auch so, sie würden vielleicht sich auch so äußern, nur haben sie die Sprache nicht. Das war alles sehr, sehr wichtig. Und wichtig war für mich natürlich das Wesen der anderen. Das könnte man diesen Krieg und diese ganze Vorgeschichte dieses Krieges und auch die Terrorgeschichte in Russland, die immer dadurch erklärt worden war, dass der Krieg zu erwarten war, der große Krieg, und man musste die Feinde im Lande vernichten, also diese sogenannte fünfte Kolonne. Deshalb vielleicht auch sind ja unschuldige Menschen dann umgekommen, aber das war ja eben am Vorabend des Krieges. Und für mich war es sehr, sehr wichtig, auch zu begreifen, wie es auf der anderen Seite zu so einer Diktatur gekommen ist und wie das überhaupt möglich war. Also es war ja auch für viele Russen die Frage, einerseits die deutsche Kultur. Man war sich sehr, sehr nahe. Und auch die deutsche Kultur war ein großer Teil der, würde ich sagen, der Weltkulturgut, die man in Russland sich auch aneignete. Ja. Und zum anderen waren die Deutschen viel, viel näher als andere europäische Völker für Russland. Also erstens gab im Lande sehr viele Russlandsdeutsche und das viele Menschen deutscher Abstammung. Also die Geschichte hat uns natürlich sehr stark vereint. Und für mich war natürlich auch eine ganz schreckliche Frage, wie es zum Holocaust kommen könnte. Ich bin ja Jüdin. Und das war eine auch seltsame Mischung in den Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, in den 50er Jahren. Einerseits dieser schreckliche Vernichtungskrieg, also mit Holocaust, mit so vielen Opfern, und andererseits Antisemitismus, also in meinem eigenen Land, in meiner Umgebung. Und mich hat schon immer Geschichte interessiert. Und Philologie war für mich so, würde ich sagen, zum Teil eine Flucht oder eine Tarnkappe. Weil in Wirklichkeit, weil man konnte ja Geschichte zu studieren, war in Russland mit viel mehr Lügen also verwickelt zu werden. Ja, man hatte viel mehr, allein schon die Fächer. Also in der Literatur könnte man sich mehr verstecken.
Da hat man diese aufklärerische Kraft nicht zugetraut.
und mehr noch. Literatur war in dem Sinne, dass Philosophie, Geschichte in Russland so unglaublich in Zensurdruck standen und kaum etwas zugelassen war. In der Literatur oder in Kunst, im Film könnte man eigentlich äsopische Sprache verwenden und über einiges sprechen, was man dann nicht so in der Geschichte beschreiben könnte. Also das deshalb vielleicht die Philologie und Germanistik. Am interessantesten fand ich wirklich die deutsche Geschichte. Mein Thema war politische Satire in der Weimarer Republik. Und das war nicht wirklich, was würde ich sagen, das war natürlich schon Literatur, aber in Wirklichkeit Politik und Geschichte.
Ja. Ich finde es interessant, dass Sie das ansprechen. Ich habe gelesen, Sie wissen das bestimmt besser als ich, dass bei vielen Russinnen und Russen, die jetzt im Exil sind oder auch denen, die im Land geblieben sind, aber in die berühmte ins innere Exil gegangen sind, Sebastian Haffners Geschichte eines Deutschen hoch im Kurs ist, wird ständig gelesen.
Ja, ich habe darüber auch oft, ich habe das in Deutschland oft erwähnt.
Also der deutsche Journalist, der seine Emigration aus Nazi-Deutschland beschreibt und dann den Aufstieg des Nationalsozialismus ja als wirklich exzellenter Beobachter dokumentiert.
Ja, er war ja noch ein Jurastudent, glaube ich, davor. Es wird vielleicht sich etwas wahrscheinlich jetzt ein bisschen nachlassen, weil der Krieg ist schon sehr fortgeschritten. Aber am Anfang war das, glaube ich, für die Menschen wirklich wichtig, darüber zu lesen, was ein Mensch erlebt, wo die ganze Welt sich verwandelt. Nur, es gibt ja, und das ist eine sehr gute Beschreibung, und dann in den Krieg und dann Richtung Krieg geht. Es ist eine sehr gute Beschreibung vom Haffner, auch eine ganz wichtige. Nur, leider, in Russland war es anders. Also 30 Jahre hat Putins Regime, also Menschen, dazu vorbereitet. Also das war die Entwicklung praktisch von zwei. Ja. Es ist schrecklich, davon zu sprechen, aber praktisch von zwei. Nur 30 Jahre habe ich natürlich übertrieben. Jetzt Gott sei Dank, vielleicht wird es nicht 30, sondern also 20
aber
Jahre.
Aber es hat schon die Dimension, dass
20
Menschen
Jahre, fast zwei, fast
erwachsen geworden sind, die nur Putin
ja, fast
kennen.
Ja, fast zwei Generationen. Und das war in der Weimarer Republik viel schneller. In diesem Sinne anders, aber es gab ja auch andere Sachen, die sofort ja verlegt werden, gelesen werden, diskutiert werden. Und was für mich auch interessant war, das war der Brief von Thomas Mann, in dem er erklärt, warum er nicht nach Deutschland zurückkehrt. Das war ganz wichtig, also für viele, weil es gab natürlich auch die Frage, gehe ich ja, bleibe ich im Lande, was kann ich im Lande machen, was kann ich außerhalb des Landes machen, weil es gab natürlich nicht nur einen großen Streit, sondern auch Enttäuschung, Leid, Tragödien und so, das ist die eine Geschichte. Und die andere, das war diese berühmte Vorlesung von Jasper, die ist auch jetzt, glaube ich, verlegt und nachverlegt, also über die deutsche Schuld.
Wenn Sie jetzt auf die Situation hier in Deutschland blicken, vielleicht müsste man sagen, vielen täts gut, Sebastian Haffner auch wieder aus dem Buch Regal zu holen. Man beobachtet einen starken Antisemitismus, man beobachtet, wie mit der AfD eine rechtsextreme Partei in einigen Gegenden fast schon stärkste politische Kraft ist. Was meinen Sie, es werden diese Vergleiche gezogen, ich nerv Sie ein bisschen mit den historischen Vergleichen heute, 1932, das Ende der Weimarer Republik, steht Deutschland wieder in so einer entscheidenden Phase?
Wie gesagt, das haben Sie schon erwähnt, als Historikerin nimmt man ungern diese Vergleiche hin, also weil wir hoffen, dass die Situation anders ist, in jederlei Hinsicht.
Es und schwingt diese Idee immer noch dahinter mit, dass man aus der Geschichte etwas lernen kann.
Ja. Nein, also dieser Satz ja muss verlängert werden, weil die Geschichte ist keine Lehrerin, also das hat auch ein russischer Historiker damals noch in dem 19. Jahrhundert gesagt, sie ist keine Lehrerin, aber sie ist eine Aufpasserin oder Aufseherin.
Ja.
Und sie bestraft ja dann doch diejenigen, die aus der Geschichte nichts gelernt haben. Und es ist, glaube ich, in Deutschland anders, es ist komplizierter. Und meine Hoffnung liegt an den starken Instituten. Weil was macht in Wirklichkeit? Wir haben eindeutig, natürlich nicht nur in Deutschland, eine gewisse politische Krise. Weil die Parteien, und zum Teil die alten Parteien, oft nicht wirklich damit fertig werden, den Menschen in der Situation der Unsicherheit Völkerwanderung, weil es sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Millionen Menschen in die Länder, wo sie nicht waren, kamen raus. Also es gab Millionen Flüchtlinge in Deutschland, aber das war etwas anderes. Unsere Erde ist kleiner geworden. Es kommen die Menschen mit, viel mehr Menschen mit anderer Religion, mit anderen Sitten und Bräuchen. Man muss sich nicht Augen zumachen und das alles nicht zu verschönern. Also es ist eine schwierige Geschichte, weil man oft mit etwas anderes konfrontiert wird. Und es stellte sich heraus, dass es nur einer von den Erscheinungen, mit denen die AfD ihre Pluspunkte gewinnt. Es ist eine sehr schnell entwickelte Technologie. Netzwerke, die dann für sehr schnelle Aussagen, also für sehr schnelle Meinungen bereitstehen, wo man manches nicht öffentlich sagen könnte, kann man jetzt sehr, sehr schnell also in den Netz stellen und schon wird es durch mehrere Links irgendwo in der Welt verbreitet und so weiter und so fort. Und diese Geschichte, die reißt ja Menschen auch auseinander, auch ältere Generationen, die dann vielleicht nicht so schnell mitmachen. Dann nostalgisch werden an die alten guten Zeiten. Also die Jüngeren mitziehen, die auch enttäuscht sind, also von der Zukunft, Klimageschichte natürlich, die wir alle beobachten, soziale Scheren, also die dann nicht kleiner wären, sondern größer und vieles, vieles mehr, was die fremden Menschen, die man ungern vielleicht sieht oder in manchen Familien und das wird auf die Kinder übergetragen und so weiter und so fort. Ganz viele Fragen. Die versucht man mit ganz einfachen populistischen Parolen zu lösen.
Sind das die Gründe, warum Putin auch hier so gut verfängt?
Ja. Und wiederum die Stärke, Macht muss stark sein, man muss denen zeigen und jenen zeigen und so weiter und so fort. Und wir wollen an die alten Zeiten. Und was auch diese Populisten vereint, das ist dieser Mythos von guten alten Zeiten. Und wenn ich AfD-Leute höre, dann stellt für mich sich auch die Frage, welche guten Zeiten sind dann gemeint? Ja. DDR. Und wir sehen ja, dass diese DDR-Nostalgie sich ausbreitet. Und manchmal, ich war ja oft in der DDR, ich habe ja DDR-Literatur, ja, also fast 10 Jahre, wenigstens viele Werke ins Russische übersetzt. Und ich kannte Menschen und ich kannte Situationen. Und für mich ist es manchmal, wenn ich so Bücher jetzt lese, die es populär werden oder Menschen höre, habe ich ein Gefühl, also auch oft wie in Russland, irgendwie, wir haben wahrscheinlich andere Länder gesehen. Also das, was ich gesehen habe, war gar nicht das, was... Und dann habe ich auch damals erlebt, wie die Menschen natürlich geklagt haben, wie sie gejammert haben in dieser DDR. Auch oft dieselben, die jetzt übrigens diese Nostalgie so stark zur Geltung bringen. Und diese einfache Antworten, diese Möglichkeit, jetzt alles offen zu sagen, also diese Lügenpresse, also die ist... Aber wir können ja doch unsere Meinung ja zeigen. Und das ist oft, wie soll ich sagen, wie eine kleine Flamme, die dann größer wird. Und das erleben wir überall in der Welt momentan, auch in Europa. Wir sehen, was Orban in Ungarn macht. Wir sehen jetzt zum Beispiel die Ergebnisse von Wahlen in Slowakien und so weiter und so fort. Und Putin ist das natürlich eine Stütze, weil er ähnliche Parolen den Menschen und ähnliche Visionen den Menschen vorschlägt. Und deshalb habe ich ja gesagt, also wenn man in Deutschland sagt, es ist nicht unser Krieg, habe ich wiederum ein Gefühl, dass die Menschen blind sind, dass sie ja nicht wissen vielleicht oder nicht wahrnehmen wollen. Natürlich ist AfD die innere deutsche Geschichte auch, aber sie würden sich nicht so sicher fühlen und sie werden vielleicht nicht so viel Unterstützung bekommen, wenn Putinische Regime nicht dahinter stehen würde. Und zum Teil auch Trump, natürlich in Amerika, das sollen wir auch nicht vergessen.
Irina Scherbakowa, ich zitiere jetzt ein bösen Witz, der in der Ukraine kursierte über die Deutschen, auch bezogen auf die etwas zögerliche Haltung, die großen Diskussionen immer, wann welche Waffensysteme angebracht sind etc. pp. Da wurde dann gesagt, die Deutschen helfen auch deshalb nur so zögerlich oder nicht so gern, weil die Ukraine einen Präsidenten hat, der Jude ist.
Nein, also erstens ist nicht komisch, es gibt schon Witze, die komischer sind, die man als Witze bezeichnen kann. Ich glaube, in diesen Zeiten übrigens muss man sehr vorsichtig damit umgehen, also das weiß man ja. Und was ein Wort falsche Aussagen, Fake News machen können. Da haben wir jetzt mit Israel gesehen, wo Tausende und Tausende an den Straßen waren und die wurden ja auch zum Teil durch Fake News provoziert. Die bekannte Geschichte, schreckliche Geschichte mit dem Krankenhaus. Und ich komme aus dem Land, wo ich weiß, wohin die Reise geht. Ich habe dann sofort gesagt, das ist ein Weg. Also ja. Das ist sowas von Passendes, das erleben wir auch bei uns ja die ganze Zeit.
Und ich glaube, dieses Krankenhaus, was jetzt kürzlich von der israelischen Armee angeblich bombardiert wurde.
Und ich glaube, also mein Appell als Historiker an die Journalisten, übrigens, es gilt auch für die Historiker, das ist sowas von verantwortlich jetzt. Man muss jetzt endlich begreifen, dass es nicht bla 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 ist oder einfach schnelle Fragen oder schnelle Aussagen, wir sind im Krieg. Und dieser Witz mit Zelensky ist natürlich ein absolut falscher, in dem Sinne, dass was die deutsche Regierung jetzt gezeigt hat gegenüber Israel, ich glaube, das ist absolut deutlich. Und ich glaube, Gott sei Dank, dass der deutsche Kanzler und deutsche Minister und Außenministerin und Verteidigungsminister und so absolut sich im Bilde sind, welche Gefahr dann ausgeht, sowohl jetzt von Russland als auch dort natürlich, was Hamas anbetrifft. Und das ist, also sind absolut deutliche Aussagen, also gegen diesen fürchterlichen Terroranschlag und gegen diesen Pogrom und Unterstützung. Nein, ich glaube, das ist in diesem Sinne nicht komisch und falsch. Es bedeutet aber nicht, dass ich nicht diesen wachsenden Antisemitismus sehe, dass man in Deutschland, dass ich erleben muss, dass es wirklich in der Nähe vom Holocaust-Denkmal, also sich also dann freut über diesen schrecklichen Pogrom in Israel. Das habe ich mir nicht vorstellen können, weil für mich war Deutschland, ich habe ja wie gesagt Germanistik studiert und die Geschichte auch der Weimarer Republik und Holocaust und so weiter und so fort. Und für mich war es möglich, auch in Deutschland ja, hier zu bleiben, zu sein, nachdem ich Russland verlassen habe. Mehrere Jahre mit den Deutschen, hat Memorial zusammen mit den deutschen Gedenkstätten, also mit Museen gearbeitet, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und so. Und Deutschland war für mich irgendwie ein Beispiel, erstmal, also wie man diese Frage von Schuld und Verantwortung all diese Jahre versucht zu lösen. Also mit absoluter Ernsthaftigkeit, wenigstens die letzten, würde ich sagen, 50 Jahre schon.
Hat auch nicht direkt angefangen.
Schon, absolut. Also das war erstens zum Teil ein Beispiel und zweitens wirklich eine Möglichkeit für eine Jüdin hier zu sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es umkippen kann, aber dass es möglich ist, das ist schon natürlich also für mich eine schlimme Erfahrung.
Irina Scherbakowa in den SWR2 Zeitgenossen. Zwei letzte Fragen, auch wenn es noch so viele andere gegeben hätte. Sie lassen keinen Zweifel daran, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, denn wenn Ukraine diesen Krieg, wir wissen nicht wie und wann, diese schreckliche Ungewissenheit, die man in so einem Krieg hat, die ist für die Menschen sehr schwer zu ertragen. Und ich rede ja auch nicht davon, was es bedeutet für die Ukraine. Und wenn man vielleicht auch manchmal nicht, es nicht ungern hört, weil das ist eine Frage an uns alle, was macht ihr alle, indem wir dort also so blutig kämpfen? Und das ist für mich eine ganz tragische Frage, weil man die ganze Zeit auch die eigene Schwäche oder die eigene Unfähigkeit zeigt, weil ich bin absolut davon überzeugt, wie dieser Krieg ausgeht, davon geht vieles abhängig. Auch die Friedensordnung in Europa und wie wir sehen, nicht nur in Europa. Und wenn es Putin gelingt, es den Menschen zu zeigen, in so einem Krieg, aggressiven und schrecklichen Krieg, der mit solchen Kriegsverbrechen schon verbunden ist, also gegen die Zivilbevölkerung, wenn es ihm gelingt, also diesen Krieg zu gewinnen und seinen Leuten, dann heißt das, dass Europa, unsere Friedensordnung, unsere Werte, also dann heißt es, wir haben alle verloren. Das muss man den Menschen irgendwie nahe bringen, wie gerne man auch wegschauen will. Also deshalb ist das für mich die Frage, die ich nicht mit wenn und aber beantworten
kann. Ja. Und haben Sie persönlich Hoffnung, jemals nach Russland zurückkehren zu können?
Nur Hoffnung hat man immer. Aber so wie jetzt aussieht, und es gibt auch in der Geschichte doch Gott sei Dank, Drehen und Wendungen, wo es plötzlich etwas ganz schnell passiert und nicht mal Schreckliches, auch Positives. Das haben wir auch erlebt. Wir haben erlebt, wie die Sowjetunion in 3 Jahren so ein Koloss dann plötzlich sich auflöste, ganz, ganz schnell. Also viele Sachen, die man dann plötzlich erlebt und die man nicht erwartet hat. Aber momentan sieht die Situation so, also dass wenn man realistisch sein sollte, und das ist keine, würde ich sagen, sehr optimistische Botschaft für die nächsten Zeiten, dass dieser Krieg noch lange dauern kann, dass Putins Regime noch die Möglichkeit hat, diesen Krieg zu führen. Und das ist keine, würde ich sagen, hoffnungsvolle Botschaft für mich. Aber weil solange dieser Krieg geht und solange dort Putin ist, werde ich niemals zurückgehen. Also nicht aus der Angst, sondern aus dem, dass ich das alles absolut nicht hinnehmen kann. Und das ist das, was man absolut nicht auf gar keine Weise akzeptieren kann. Deshalb in diesem Sinne nicht. Aber Hoffnung stirbt, wie gesagt, zuletzt. Und man denkt ja an unsere Dissidenten, zum Beispiel in den 70er Jahren, die dann eigentlich niemals gehofft haben, also Ende der Brezhnev-Zeit zu erleben. Und das war ein bekannter Trinkspruch, den wir oft zitieren. Also trinken wir auf Erfolg unserer hoffnungslosen Sache. Und das war damals, schien es wirklich hoffnungslos zu sein. Aber jetzt, das ist nicht hoffnungslos. Und das muss den Menschen also klar gemacht werden. Also man muss Ukraine unterstützen. Dann wird es nicht hoffnungslos.
Irina Scherbakowa, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich danke mich.